Heute Morgen predige ich über Johannes Kapitel 4, Vers 19 bis 26. Johannes 4, Vers 19 bis 26. Die Frau sagt zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten muss. Jesus sagt zu ihr: Weib, glaube mir, die Stunde kommt, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und ist jetzt da, wo die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn so will der Vater seine Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau sagt zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles kundmachen. Jesus sagt zu ihr: Ich bin's, der ich mit dir rede. Ist die Frage, welche Gesprächspartner haben Sie heute? Vielleicht wird es Ihr Ehepartner sein, irgendein Freund, irgendjemand, mit dem Sie wandern gehen. Vielleicht haben Sie auch keinen Gesprächspartner, weil Sie alleine leben. Ein Gesprächspartner könnte jeder haben, der Partner, der hier mit dieser Frau gesprochen hat, Jesus. Jesus sprach mit dieser Frau und er deckte ihr ihre Lebensumstände auf, weil das Leben dieser Frau vor ihm lag wie ein aufgeschlagenes Buch. Und er tippte so ganz kurz an, welche Enttäuschungen sie schon hinter sich hatte. Er sagte ihr zum Beispiel, dass sie schon 5 Partnerbeziehungen hatte und die 6. jetzt auch im Moment nicht eine Ehe ist und dass da ja wohl viel Enttäuschung dahinter steckt. Die Frau fühlte sich trotzdem nicht verurteilt, obwohl sie hier ihre ganz persönlichen Probleme angesprochen sah und merkte, da ist jemand, der kennt mich durch und durch. Es ist ja kein Wunder, dass Jesus Menschen kennt. Im Psalm 139 heißt es: Deine Augen sahen mich, all meine Tage waren in deinem Buch geschrieben, als noch keiner von ihnen da war. Das heißt, mein Leben ist wirklich wie ein aufgeschlagenes Buch vor Gott. Er sieht jede einzelne Seite. Jesus spricht also mit dieser Frau. Er zeigt ihre Enttäuschungen auf im Leben, wie ihr Lebenshunger und Durst eigentlich nicht gestillt wurde, sondern vermehrt wurde. Und dann merkt sie, das muss ja ein besonderer Mann sein, der muss irgendwie was Besonderes haben. Deshalb nennt sie ihn einen Propheten, sagt, du musst ein Prophet sein. Und wenn es schon ein Prophet wäre, dann will sie ihm auch ihre Fragen, die sie vielleicht schon lange hatte, einmal stellen. Nämlich die Frage, wo soll man denn nun anbeten? Hier auf unserem Berg, da in Samaria oder bei euch in Jerusalem? Das finde ich gut, wenn man merkt, da ist jemand, der von Gott her, sage ich mal, kompetent ist, wenn man dem auch mal seine Fragen stellt, die man vielleicht schon lange hat, um sie endlich mal loszuwerden. Sie fragt also, wo soll man anbeten? Hier auf diesem Berg, wo unsere Väter angebetet haben oder in Jerusalem? Ich hörte mal einen interessanten Satz, ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen werden. Da sagte einer, die meisten Alternativen sind falsch. Die meisten Alternativen sind falsch. Hier geht es ja auch um eine Alternative, entweder hier auf dem Berg oder in Jerusalem. Und so gibt es viele Leute, die haben solche Alternativen auch vor Gott. Die sagen, wenn ich wirklich mit Jesus lebe, dann müsste das so oder so aussehen. Vielleicht würde es ganz anders aussehen. Oder der eine sagt, es gibt bei Gott nur eine Lösung, entweder Bundeswehr oder Zivildienst. Dass Gott sowohl für Christen den Weg der Bundeswehr hätte oder auch den Weg des Zivildienstes, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht hat Gott doch diesen Weg für diesen oder jenen in dieser oder der anderen Richtung. Jesus geht auf diese Alternative nicht ein. Er gibt keine Antwort, wo denn nun der heilige Ort ist, wo man Gott besonders nahe ist. So wie manche Leute vielleicht sagen, jetzt war ich schon dort hingefahren, da müsste ich doch Gott besonders nah sein. Jesus verschiebt die Frage von einem Wo zu einem Wie. nicht wo soll ich Gott anbeten, sondern wie soll ich ihn anbeten? Und er sagte, wie soll ich ihn anbeten? In Geist und Wahrheit. Und dann kommt eine erschütternde Aussage über Tausende von Betern. Er sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Stellen Sie sich vor, da beten Leute jahrzehntelang, wie diese Frau, die war ja sicher auch nicht gerade erst 18 Jahre alt, und dann sagt er, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Stellen Sie sich vor, das sagt man Betern, die vielleicht schon 50 Jahre gebetet haben, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wie kommt Jesus zu dieser Aussage? Die Leute in Samaria waren ursprünglich eine Bevölkerung von Kriegsgefangenen gewesen. Das heißt, dieser König von Assyrien hatte damals das Volk Israel, das in diesem Gebiet wohnte, verschleppt, sie in ein anderes Land angesiedelt und die Leute aus dem anderen Land hatte er in Samaria angesiedelt. Das heißt, es waren weder Leute aus dem Volk Israel noch Juden, sondern irgendwie ein anderes Volk, das zwangsweise hierher gesiedelt wurde. Sie waren keine Menschen, die von Gott erwählt waren und ihre ganze Frömmigkeit war angelernt. Die beteten nämlich ursprünglich zu anderen Göttern und dann schickte der König von Assyrien ihnen noch einen Priester hin, der musste ihnen so notdürftig beibringen, was weiß ich, die 10 Gebote und wie man zu diesem Gott beten kann. Das heißt, ihre Frömmigkeit war eine angelernte Frömmigkeit, nichts, was ursprünglich in ihrem Herzen gewurzelt war. Und diesen Leuten sagt Jesus jetzt in Gestalt dieser Frau, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Das ist ja eine harte Aussage für Beter. Liebe Beter, du betest vielleicht schon jahrzehntelang in eine Richtung, wo du zwar nichts Falsches tust, aber du betest zu einem Gott, den du nicht kennst. Und das ist schon ein Stück enttäuschend, so etwas zu hören. Wieso kennen sie ihn nicht? Damals war die Antwort klar und einfach, heute eigentlich auch. Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Und zu diesem Volk gehörst du nicht. Deshalb hast du noch keine richtige Verbindung zu Gott. Heute könnte man sagen, was Jesus hier ausdrückt, das Heil kommt durch Jesus und du kennst Gott nur so weit, wie du Jesus kennst. Es gibt ja diese Aussage von Jesus, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wenn du zum Vater betest, hat es nur so viel Sinn, wie du auch Jesus kennst. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann betest du zu einem unbekannten Gott. Denn Jesus sagt dir, nur durch mich wirst du mit diesem Vater Verbindung haben. Und vielleicht kann es sein, dass auch unter uns Gott irgendjemand die Augen öffnet und ihm zeigt, du betest zwar schon seit Jahren oder Jahrzehnten, aber eigentlich kennst du mich nicht. Denn du kennst mich nur in dem Maß, wie du Jesus kennenlernst, denn er ist diese Verbindung zu mir. Beten ist nicht schlecht, selbst wenn man Gott nicht persönlich kennt, aber es ist viel sinnvoller und viel schöner und macht viel mehr Freude, wenn ich den auch kenne, mit dem ich rede, weil ich Jesus kenne. Ohne Jesus bleibt Gott unbekannt, mit Jesus lerne ich Gott persönlich kennen. Jesus sagt nun, das Heil kommt von den Juden. Klar, Jesus kam aus dem Stamm Juda, der Name Jude ist ja von diesem Stamm Juda abgeleitet. Und die ganze Heilsgeschichte im Alten Testament führt zu Jesus hin. Ein Mann namens Bileam sagte mal, ich sehe einen Stern aufgehen aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Aber noch nicht jetzt, sondern ich sehe es von ferne, ein Hinweis auf Jesus. Ich las mal ein Buch in unserer theologischen Bibliothek, hatte ich aus Zufall gegriffen. Sicher hatten die Leute vergessen, das auszurangieren. Es war ein bisschen peinlich, da reinzuschauen. Da stand drin, dass Jesus ja ganz an der Grenze oben zum Libanon hin geboren ist, so in Nazareth. Das heißt, stimmt ja nicht, er war ja in Bethlehem geboren, aber also ganz da oben gelebt hat. Und da könnte es doch fast sein, dass er vielleicht doch ein Arier wäre, weil er so ganz an der Grenze geboren ist und lebte. Ich denke, vielleicht hatten die Leute vergessen, das Buch aus der Bibliothek rauszunehmen. Es war ein bisschen peinlich, das zu lesen von einem Mann, der eigentlich auch heute noch oder wieder gute Bücher schreibt. Wahrscheinlich ließ er sich von seiner Zeit etwas verblenden. Vergleichen Sie jetzt einmal die beiden Aussagen. Das Heil kommt von den Juden und dann diese deutsche Aussage Heil Hitler. Da fehlt eigentlich eine Silbe bei diesem Heil Hitler, nämlich die Silbe Unheil Hitler. Und man überlegt, hier kommt das Heil und hier kam eigentlich das Unheil. Oder man könnte auch sagen, welche Arroganz steckt hinter dieser Aussage, dass Heil in und für und durch einen speziellen Führer käme, der sich von Gott gesandt wusste, allerdings sicher nicht diesem Vater, den ich anbete, sondern vielleicht mehr ein Gott dieser Welt letztlich. Das Heil kommt von den Juden. Jesus ist dieser gottgesandte Messias und alle anderen Messias sind selbst ernannte Verführer. An der Stelle ist es sicher gut, auch für Leute wie mich, die eigentlich noch Kinder waren, als diese Zeit lief, sich trotzdem einmal vor Gott zu demütigen, unter diese Arroganz unseres Volkes Heil an einen unheilvollen Menschen zu binden und darauf zumindest vorübergehend stolz gewesen zu sein. Auch wenn es mich nicht persönlich betrifft. In dem Buch Nehemia, Kapitel 9, heißt es mal, dass das Volk sich vor Gott beugte und sie bekannten ihre Sünden und die Sünden ihrer Väter. Erstaunlicherweise haben sie ihre Väter nicht verurteilt, sondern sie haben sich mit unter die Fehler der Väter gebeugt vor Gott. Und ich denke, dass wir das auch tun können und Gott uns darin segnet. Die Frage ist, was verstehen wir unter Heil? Das Heil kommt von den Juden. Was ist Heil? Ich denke, wenn Sie irgendeine Ware kaufen, dann schauen Sie sich die erstmal an, ob die auch in Ordnung ist. Ja, wenn Sie vielleicht ein neues Geschirr kaufen, dann wird es erstmal für Ihren Augen da alles ausgepackt, die Ränder betastet, ob das auch stimmt, dann nochmal abgeklopft, ob auch der Ton stimmt oder ob es nicht vielleicht doch scheppert, sodass da ein verborgener Sprung drin wäre. Und wenn es ganz ist, dann nehmen Sie es mit. Heil sein bedeutet ganz sein oder ganz werden. Jetzt wäre natürlich die Frage, wann bin ich denn ganz? Heute gibt es ja diese sogenannte New Age-Bewegung, die einem so eine ganzheitliche Lebensweise verspricht. So eine innere und äußere, was weiß ich, Transformation des Bewusstseins. Und da gibt es so viele schöne neue Vokabeln in dieser Richtung. Eine ganzheitliche Lebensweise bis hin zu Ökoernährung und was weiß ich nicht alles. Ganzheitlich werden wir heil durch Jesus. Er heilt uns von innen her, er heilt die Spannungen im Leben, die Risse, die Narben der Schuld und vieles mehr. Durch ihn werden wir heil, das heißt, wir kommen in eine neue Lebensharmonie mit Gott, mit uns selbst und soweit möglich auch mit unserer Umgebung. Wenn es hier heißt, das Heil kommt, dann ist es kein Heil, das ich selber produziere. Es gibt ja Leute, die meinen, sie könnten sich so verbessern, bis alles heil geworden ist, und dann merken sie, das stimmt nicht. Menschen nehmen überall hin ihren Trieb der Selbstzerstörung mit. Wenn sie den Weltraum erobern, nehmen sie ihre Zerstörungsmacht mit dort hinein. Wenn sie Genforschung betreiben, jetzt werden sie ihre Zerstörungsmacht mit in diese Genforschung hineinnehmen. Was immer sie anfassen, überall nehmen sie diesen Todestrieb der Selbstzerstörung mit hinein. Es sei denn, dass sie ganz bewusst ihr Leben Jesus öffnen und dadurch ein neuer Einfluss in ihr Leben kommt, der von innen her Heil schafft und Heilung gibt. Jesus verschiebt diese Frage, wo sollen wir anbeten? Hier auf dem Berg oder in Jerusalem, wo ist der heilige Ort, auf die Frage, wie sollen wir anbeten? Und die Antwort ist, im Geist und in der Wahrheit sollen wir beten. Anbetung ist ja eine wichtige Frage. Was bete ich an? Die Bilanzen meines Betriebes, mein neues Haus, meinen Partner, meine Kinder, meine neue Rente, meinen neuen Wohnort, meine Schönheit oder die meines Partners. Was bete ich an? Oder bete ich wirklich Jesus und Gott an? Die Anbetungsfrage ist wichtig im Leben und es gibt ja Parallelen. Man sagt, es gibt Leute, die sagen, es gibt keinen Gott. Denken wir an den ganzen Ostblock. Die tragen ihre Heiligen dann auch auf der Straße spazieren, diese riesigen Papptransparente mit irgendwelchen Gesichtern drauf. Das sind auch Angebetete, auch wenn sie sagen, es gibt keinen Gott. Jeder betet irgendetwas an. Es ist nur die Frage, ob ich Gott anbete, ob ich Jesus anbete. Im Geist und in der Wahrheit. An der Stelle muss man kurz sagen, der Mensch hat drei Abteilungen seines Lebens, einen Körper, eine Seele und einen Geist. Über den Körper braucht man nicht sprechen, der ist klar. Die Seele ist der Sitz meines Selbstbewusstseins. Dazu gehört auch das Gewissen, das Unterbewusstsein, das Oberbewusstsein. Verstand, Gefühl und Wille umfasst die Seele. Und dann gibt es den Geist, das ist meine Fähigkeit, mit Gott in Verbindung zu treten. Jeder Mensch hat einen Geist, er möchte irgendwo mit Gott in Verbindung treten. Selbst wenn er behauptet, es gibt keinen Gott, dann muss er etwas anderes vergotten, weil sein Geist eine befriedigende Antwort sucht auf die Frage, wen oder was soll ich anbeten? Die Frage ist jetzt, wie empfange ich den Heiligen Geist Gottes, der in meinem Geist Wohnung nimmt? Und die Antwort ist einfach, ich empfange den Heiligen Geist, wenn ich Jesus empfange in meinem Leben. An dem Tag, an dem Jesus in das persönliche Leben hineinkommt, kommt auch der Heilige Geist mit ihm. Jesus sagte, er würde seinen Geist senden und er sagt, ich komme zu euch. Einfach eine Parallele. Ich brauche also Gott nicht speziell, um seinen Heiligen Geist zu bitten. Ich kann sagen, Herr Jesus, mein Herz und Leben ist offen für dich. Und in diesem Zusammenhang wird auch der Heilige Geist in mein Leben kommen, der eine Person ist, nicht etwa eine Kraft, sondern eine göttliche Person. Ich brauche also Gott nicht speziell, um den Heiligen Geist zu bitten. Ich kann sagen, Herr Jesus, mein Leben ist dir offen. Und damit habe ich den Heiligen Geist mit ihm empfangen. Der Heilige Geist führt mich zur Anbetung Gottes, das heißt, mein Gebetsleben wird ganz anders werden, als es vorher war. Weil ich jetzt Gott kenne, werde ich Zuversicht haben. Ist klar, es ist ein Unterschied, ob ich mit einer vertrauten Person rede oder irgendwie mit einem, den ich gar nicht sehe oder gar nicht kenne. Ich werde Gewissheit bekommen, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich ewiges Leben habe und werde ganz neue Gebetserhörungen kennenlernen, die mir vielleicht früher nur ab und zu einmal von Gott geschenkt wurden, aus Liebe, um mir zu zeigen, dass er doch da ist. Wie empfange ich den Geist? Ich empfange den Geist, indem ich Jesus empfange, betend, mein Leben ihm öffne, kommt der Heilige Geist mit ihm. Jeder Christ hat den Heiligen Geist, sonst wäre er nämlich kein Christ. Wenn jemand den Heiligen Geist nicht hat, ist er kein Christ, auch wenn er sich so nennen sollte. Ich brauche den Heiligen Geist nicht als eine Zusatzerfahrung in meinem Leben. Es gibt ja heute immer mehr Leute, die sagen, lieber Christ, du musst nochmal beten, dass du nun auch den Heiligen Geist noch etwas mehr als früher empfängst. Das ist eigentlich unbiblisch. Der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn Sie hier vorne in der Bank sitzen, können Sie in den Raum auch nicht zum zweiten Mal reinkommen, es sei denn, Sie wären rausgegangen. Das heißt, wenn der Heilige Geist als Person in mein Leben kam, ist er zu 100% da. Er kann nicht nochmal 50% zusätzlich kommen, sondern er ist da und möchte jetzt dieses Leben ausfüllen. Die Frage ist, habe ich den Heiligen Geist? Und die zweite Frage für Christen ist dann die, hat der Heilige Geist mich? Und da geht es dann um die Frage der Auswirkung im Leben. Dann werde ich Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Die Frage ist, was ist die Wahrheit? Und da sagt Jesus, mein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, ich werde in dem Maß, wie ich das Wort Gottes kennenlerne in der Bibel, Gott immer mehr in der richtigen Weise anbeten, so wie es ihm gefällt, weil sein Wort die Wahrheit ist. Deshalb sagt mir die Bibel sehr viel über Gott, gibt mir die ganzen Vorrechte zu erkennen, die ich bei ihm habe, dass ich geliebt bin, dass ich alles von ihm beanspruchen kann, wenn ich es wirklich brauche. Und dass ich ihn vertrauend anbeten lerne. Ich habe öfters mit jungen Familien zu tun, deren Kinder getauft werden, auch wie nachher. Und manchmal bin ich so richtig fasziniert, wenn da so ein Baby ist, was so seine Mutter so anstrahlt und sie strahlt dann zurück und dann machen die da so ein Wechselspiel. Das ist ein Stück Anbetung, fasziniert sein von dem anderen, ihm Freundlichkeit zuwenden. Und eigentlich genau das ist das, worum es zwischen Gott und uns geht. Fasziniert zu sein von ihm, von von seiner Liebe und sich ihm ganz zuzuwenden. Diese Frau ist hier im Gespräch immer weitergekommen. Sie wollte wissen, wo betet man an? Jesus macht die Frage anders, wie betet man an? Und jetzt kommt sie zu dieser Vermutung, dass irgendwann doch mal der Messias käme und alles erklärt. Das heißt, die Frau tastet sich fragend vor. Und das finde ich toll, wenn Leute so im Gespräch über den Glauben sich fragend immer weiter nach vorne tasten, bis sie schließlich so die zentralen Fragen stellen. Und was sagt ihr Gesprächspartner? Sie redet noch in der dritten Person von dem Messias und dann heißt es plötzlich, ich bin's. Und ist das nicht ein toller Tag, an dem plötzlich jemand feststellt, dass Jesus ihm sagt, ich bin's, den du die ganze Zeit gesucht hast. Mit all deinen Fragen, mit all deinen Ansprüchen und Enttäuschungen im Leben hast du immer mich gesucht. Und jetzt bin ich vor dir und möchte mich dir zu erkennen geben und mitteilen. Ich bin's. Damit hat er sich als Antwort hingestellt. Also nicht nur die Frage, wie sollst du anbeten, sondern auch, wen? Eigentlich derjenige, den du suchst, das bin ich. Ich bin die Antwort auf all deine Fragen. Und deshalb ist es gut, dass du mich kennenlernst. Erstaunlich ist, die Frau sprach die ganze Zeit schon mit Jesus und hatte gar nicht entdeckt, wer das wirklich ist. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie merkte, er ist es wirklich, auf den es ankommt. Das finde ich interessant, dass es auch heute Leute gibt, die mit anderen Gespräche führen über den Glauben und gar nicht merken, dass sie eigentlich indirekt schon die ganze Zeit mit Jesus im Gespräch sind, den sie noch nicht so richtig kennen, der aber durch diese Gesprächspartner schon mit ihnen redet. Bis zu diesem Tag, wo sie dann merken, ich bin's. Jetzt habe ich Jesus erkannt und damit sind meine Fragen letztlich zu einer Antwort gekommen und meine Zweifel lösen sich auf. Jesus verändert die Fragestellung der Frau. Aus einem Wo wird ein Wie und schließlich auch ein Wer. Wen betest du an? Mich, Jesus. Letztlich ist er die Antwort. Und wenn ich meine Einstiegsfrage ans Ende wieder stelle, war die Frage, welchen Gesprächspartner haben Sie heute? Sie werden viele Gesprächspartner möglicherweise haben. Es wäre schön, wenn Sie denselben Gesprächspartner hätten wie diese Frau, weil er sie immer weiterführt in ein erfülltes Leben zur Ehre Gottes, das Ihnen Freude macht. Hab Dank, lieber Herr Jesus, dass du dieser Frau begegnet bist, dass du in Geduld ein so langes Gespräch mit ihr geführt hast, auch schon vor diesem Abschnitt, den wir gelesen hatten. Hab Dank, dass sie dich kennenlernt und darüber froh wurde. Hab Dank, dass du auch bereit bist, dich jedem von uns bekannt zu machen oder dass er dich immer weiter liebgewinnt. Amen.